Wir haben gestern eine ausführliche Einführung gehört in das Buch Josua und sind nicht ganz fertig geworden. Es bleibt noch diese Erklärung, dass das Buch Josua bezeichnet werden könnte als das Buch der Steine. Ganz eindrücklich, was in diesem Buch Steine zu bedeuten haben. Nicht wahr? Im ersten Buch Mose sind Steine auch wichtig. Denn im Leben von Patriarch Jakob spielen vier Steine eine ganz entscheidende Rolle an wichtigen Abschnitten in seinem Leben. Sein Leben ist durch vier Steine markiert. Aber im Vergleich zum Buch Josua, da werden wir hören in Kapitel 4 über die 12 Steine im Jordan. Dann über die 12 Steine in Gilgal aufgerichtet. Später in Kapitel 6 geht es um die Steine der gefallenen Mauern von Jericho, die nach außen runter gestürzt sind. Ein Kapitel später wird Achan, der einen Bann in Israel bewirkt hat, gesteinigt. Und danach wird über ihm ein Steinhaufen errichtet. Und dann geht es um die Besiegung von Ai, die zu einem Trümmerhaufen von Steinen wird. Und über dem König von Ai ganz speziell wird noch ein großer Steinhaufe aufgerichtet. Und dann gleich danach in Kapitel 8 am Schluss, da geht es um diese unbehauenen Steine, mit denen Josua auf dem Berg Ebal einen Altar errichten musste, nach den Anweisungen des Gesetzes Mose. Und gleich auch dort auf dem Ebal beim Altar musste Josua auf Steinen die Tora, das Gesetz, abschreiben und dort festhalten. In Kapitel 10 werden wir hören von diesen Steinen vom Himmel herab, Meteorensteine aus dem Himmel zu Gibeon. Und dann auch der große Stein, der vor die Höhle der fünf Könige, der Kananiter, getan wurde. Und dann der große Stein an der Mündung der Totenhöhle in Kapitel 10, Vers 27. Wir werden hören, bereits im Buch Josua, von der Bergspitze des Berges Zion. Und das ist natürlich dieser große Stein, auf dem später das Allerheiligste gebaut wurde. Kapitel 15 spricht von dieser Bergspitze. Und dann die Steine des Altars im Ostjordanland, aufgerichtet von den 2,5 Stämmen. Und schließlich das Buch endet in Kapitel 24 mit diesem großen Stein, den man hier auf dem Bild original sieht, den Josua in Sichem aufgerichtet hatte, um die Bundesbestätigung zu unterstreichen, dort am Landtag von Sichem. Durch das ganze Buch hindurch geht es um Steine. Man kann das zuweilen erleben. Es gibt Leute, die kommen mit nach Israel auf eine Israelreise und die sagen schließlich, also wir sind von Steinhaufe zu Steinhaufe gegangen. Aber es gibt eine Liebe zu Steinen, die biblisch ist. Und zwar, ich lese aus Psalm 102. Ich lese ab Vers 13. Du wirst aufstehen, wirst dich Zions erbarmen, denn es ist Zeit, es zu begnadigen. Denn gekommen ist die bestimmte Zeit. Und jetzt kommt's. Denn deine Knechte haben Wohlgefallen an seinen Steinen und haben Mitleid mit seinem Schutt. Also, die Knechte Gottes, die Wohlgefallen haben an den Plänen Gottes mit Israel, die haben Gefallen an den Steinen von Zion und haben Mitleid mit diesen Mauerüberresten in der Stadt Jerusalem. Nun, noch etwas ganz Wichtiges, bevor wir mit dem Buch wirklich starten können. Die Einteilung des Buches. Die Einteilung eines Bibelbuches ist immer ganz wesentlich, um überhaupt die Botschaft eines Buches gut verstehen zu können. Es gibt im Buch Josua zwei Hauptteile. Römisch 1, die Eroberung Kanaans, beschrieben in den Kapiteln 1 bis 12. Und der zweite Teil ist dann die Verteilung Kanaans, 13 bis 24. Aber dieser erste Teil, die Eroberung Kanaans, ist aufgeteilt wieder in zwei Abschnitte. A, Vorbereitungen zum Kampf. Das finden wir in den Kapiteln 1 bis 5. In Kapitel 1, Josua bekommt von Gott die Auftragserklärung. Kapitel 2, Josua sendet zwei Kundschafter nach Jericho. Und die Kapitel 3 bis 4 beschreiben dann ganz dramatisch die Überschreitung des Jordanbettes durch das ganze Volk Israel. In Kapitel 5 wird beschrieben, wie ganz Israel, bevor sie mit der Eroberung des Landes beginnen, beschnitten werden mussten. Alle Männer mussten beschnitten werden. Und man feiert das Passa. Und dann kommt diese geheimnisvolle Erscheinung des Heerobersten, die ich schon gestern etwas angetönt habe. Dann Teil B, Kampf um das Land, 6 bis 12. Es beginnt mit dem Fall von Jericho, Kapitel 6, und dann diese traurige Niederlage vor Ai, Kapitel 7. Aber schon geht es weiter mit dem Thema Sieg im Buch Josua. Kapitel 8 beschreibt dann die dramatische Einnahme von Ai. Kapitel 9, die List der Gibeoniter. Kapitel 10, die Eroberung Südkanaans. Und im Kontrast dazu, Kapitel 11 beschreibt die Eroberung Nordkanaans. Und das wird abgeschlossen mit einer Liste, ausführlichen Liste der besiegten Könige und ihrer Königreiche. Der zweite Teil ist so aufgebaut. Kapitel 13, da geht es um die Verteilung des Ostjordanlandes. Also das Gebiet, das ausgeteilt wurde im heutigen Jordanien. Und dann die Verteilung des Landes westlich des Jordans. Das wird beschrieben in den Kapiteln 14 bis 19. Darauf folgt die Bestimmung der 48 levitischen Städte, 20 bis 21, und auch ein sehr bewegender Moment, Kapitel 22, nach all diesen Eroberungen werden die Krieger aus den 2,5 Stämmen entlassen. Das sind die Stämme des Ostjordanlandes. Und das Ganze wird gekrönt durch Josuas Abschiedsreden und durch das Bündnis, das er schließt in Sichem, Kapitel 23 bis 24. Und jetzt beginnen wir mit Kapitel 1 und ich lese ab Vers 1. Das Lesen des Wortes Gottes ist eigentlich das Wichtigste. Und dann kommen die Erklärungen dazu, aber das Wort Gottes ist das Wort Gottes. Und das ist auch so, ich war, wenn einer eine Predigt hält, und das kann ja schon mal geschehen, dass das schief geht. Aber dann kann man immer noch zu dem Bruder hingehen nachher und sagen, das waren so wunderbare Worte, die du am Anfang vorgelesen hattest. Und es geschah nach dem Tod Moses, des Knechtes des Herrn, da sprach der Herr zu Josua, dem Sohn in uns, dem Diener Moses, und sagte, mein Knecht Mose ist gestorben. Und nun, mach dich auf, gehe über diesen Jordan, du und dieses ganze Volk. in das Land, das ich ihnen, den Kindern Israel, gebe. Jeden Ort, auf den eure Fußsohle treten wird, euch habe ich ihn gegeben. So wie ich zu Mose geredet habe. Von der Wüste und diesem Libanon bis zum großen Strom, dem Strom Euphrat, das ganze Land der Hethiter und bis zum großen Meer gegen Sonnenuntergang soll eure Grenze sein. Es soll niemand vor dir bestehen alle Tage deines Lebens. So wie ich mit Mose gewesen bin, werde ich mit dir sein. Ich werde dich nicht versäumen und dich nicht verlassen. Zunächst bis hierhin. Das Buch Josua beginnt also nach dem Tod von Mose. Josua ist nun der Nachfolger und wir haben bei der letzten Besprechung gesehen, dass eben das ganz wichtig ist. Es zeigt uns, das Gesetz konnte nichts zur Vollendung bringen, konnte uns Menschen nicht in den Segen Gottes hineinführen. Das Gesetz konnte nur zeigen, dass wir Sünder sind und einen Erlöser brauchen. Und darum musste Josua, und sein Name bedeutet dasselbe wie Jesus, das haben wir gestern auch gesehen, er soll das Volk hineinführen. Und hier finden wir den ausdrücklichen Auftrag Gottes an diesen Josua als Vorbild des Herrn Jesus. Er soll das ganze Volk hineinführen. Und ganz wichtig, ganz zentral, Vers 3. Jeden Ort, auf den eure Fußsohle treten wird, euch habe ich ihn gegeben. Nun, wir haben gestern gesehen, in 4. Mose 27, Vers 12 zum Beispiel, hatte Gott schon lange vorher gesagt, das Land gehört Israel. Aber jetzt geht es darum, das Land konkret in Besitz zu nehmen. Und das geschieht so, da, wo die Israeliten ihre Fußsohle aufsetzen, das bedeutet Inbesitznahme. Und es ist schon interessant, in der Archäologie der letzten Jahre in Israel hat man 6 Orte gefunden, und zwar im Gebiet des Jordantales, im Umfeld des Jordantales und dann bis nach Sichem, bis zum Berg Ebal. 6 Orte, wo man so Steinaufschichtungen gefunden hat. Wenn man da auf dem Boden steht, sieht man einfach Steine, ja. Aber die Drohne macht es möglich. Wenn man da ein bisschen höher hinauf geht, sieht man, diese Steine sind nicht irgendwie angeordnet. Was sieht man da? Ein Fußabdruck. Und das ist nun das Beispiel von Argaman. Das ist also gerade dort, wo der Kibbutz Argaman im Jordantal zu finden ist, gerade daneben gibt es diesen Fußabdruck. Und eben dazu gibt es noch 5 andere Beispiele. Und auch der Ort, wo Josua seinen Altar gebaut hat, auf dem Berg Ebal, wir kommen in Kapitel 8 darauf zu sprechen, dort gibt es auch darum so Steinaufschichtungen und ebenfalls eine Fußsohle. Ja, man hat das archäologisch datiert auf etwa 12., 11. Jahrhundert. Das ist also nicht die Zeit von Josua, sondern nach Josua. Da sind wir bereits gegen Ende der Richterzeit. Aber das war ja eben gerade die Zeit, wo Israel begonnen hatte, nach Josua das Land zu verlieren. Anstatt vorwärts zu machen, sind sie stehen geblieben, bis sie sogar noch zurückgedrängt wurden. Aber das stand eben in Erinnerung. Gott hat verheißen. Josua 1, Vers 3. Jeden Ort, auf den eure Fußsohle treten wird, euch habe ich ihn gegeben. Und dieser Besitzanspruch, der sich auf das Wort Gottes beruft, wird so zum Ausdruck gebracht. Das ist schon eindrücklich.
Wie groß ist das?
Ja, hier sieht man Palmen. Ich muss die Zeigeoption aktivieren. So, das ist eine Palme. Das gibt so die Größe. Also es ist sehr groß, aber wenn man da steht, man sieht die Fußsohle nicht so. Man muss wirklich mit der Drohne hoch. Das war unser Filmteam, das auch heute filmt. Die haben das gemacht und natürlich zuvor eine Fliegerlizenz, eine israelische, eingeholt. Man darf nicht einfach fliegen in Israel. Könnte ja da Bomben transportieren und was auch immer. Und man darf auch nur eine bestimmte Höhe erreichen, aber das reicht, um solche fantastischen Bilder zu produzieren. Ja, gehen wir zurück zu Kapitel 1. Josua wird als Führer dieses jetzt praktisch in Besitz Nehmens des Landes ermutigt. Und zwar sagt Gott in Vers 6, sei stark und mutig. Denn du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen, das ich ihren Vätern geschworen habe, ihnen zu geben. Nur sei sehr stark und mutig, dass du darauf achtest zu tun nach dem ganzen Gesetz, welches mein Knecht Mose dir geboten hat. Weiche nicht davon ab, zur Rechten noch zu lenken, auf dass es dir gelinge, überall, wohin du gehst. Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen und du sollst darüber sinnen, Tag und Nacht, auf dass du darauf achtest, zu tun nach allem, was darin geschrieben ist. Denn alsdann wirst du auf deinem Weg Erfolg haben und alsdann wird es dir gelingen. Habe ich dir nicht geboten, sei stark und mutig, erschrick nicht und fürchte dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wohin du gehst. Eine so nachdrückliche, eindrückliche Ermutigung, um voranzugehen. Aber sehen wir, dieser Segen ist nur verheißen in Verbindung mit dem Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes. Und zwar wird Josua aufgerufen, er soll eben über das Wort Gottes nachsinnen, Tag und Nacht. Das ist eigentlich das, was der Gottesfürchtige sowieso macht, automatisch. Es ist ihm ein Bedürfnis. Psalm 1. Vers 1, glückselig der Mann, der nicht wandelt im Rat der Gesetzlosen und nicht steht auf dem Weg der Sünder und nicht sitzt auf dem Sitz der Spötter, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sinnt Tag und Nacht. Und er ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Blatt nicht verwelkt. Und alles, was er tut, gelingt. Genau das stimmt überein mit Josua 1, dass Gott ihm sagt in Vers 8 am Schluss, denn alsdann wirst du auf deinem Weg Erfolg haben und alsdann wird es dir gelingen. Das ist in der Übertragung nicht Wohlstandsevangelium. Nicht wahr? Das bedeutet nicht, wenn wir dem Herrn die Treue halten, dann werden wir reich und wir haben Wohlstand garantiert. Hand aufs Herz, wir haben fast alle Wohlstand. Aber das ist uns nicht garantiert durch das Neue Testament. Wir sind gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern. Und wenn wir noch Wohlstand haben, dann ist es eigentlich ein Zusatz, der aber nicht festgeschrieben ist. Ja? Und was hier gemeint ist in der Übertragung, dass wir im geistlichen Bereich gelingen haben, dass Gott uns verspricht, wenn wir uns an sein Wort halten, dass er uns eben die geistlichen Schätze seines Wortes öffnet, sodass wir sie praktisch in Besitz nehmen können. Reich in Christus sind alle Erlösten. Eben Epheser 1, Vers 3 sagt das in Vergangenheitsform. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern. Alle haben wir diese Reichtümer. Und um es noch anders auszudrücken, 2. Petrus 1, Vers 3. Das würde ich auch so als Titel über das ganze Buch Josua setzen. Dort schreibt der Apostel aus seiner Todeszelle in Rom, da seine göttliche Kraft uns alles in Betreff des Lebens und der Gottseligkeit geschenkt hat. Alles geschenkt. Abgeschlossen. In der Vergangenheit. Also nicht, wir warten auf ein zweites, höheres Erlebnis. Eine zweite Erfahrung. Das geht gar nicht. Das ist sowas von unbiblisch. Wenn ein Mensch sich wirklich bekehrt und er dadurch von Gott die Wiedergeburt bekommt, dann hat er alles und muss nicht auf eine zweite Stufe warten. Es ist alles da, alles geschenkt. Das zeigt uns das Buch Josua. Das ganze Land gehörte dem Volk, aber ob sie es in Besitz nahmen, das war eine zweite Sache. Und eben Gott sagt zu Josua, wenn du dich an das Wort Gottes hältst, dann wirst du gelingen haben. Das bedeutete, er würde das Land erfolgreich in Besitz nehmen können. Auf uns übertragen, es geht nicht darum, irgendwelche Reichtümer dieser Welt in Besitz zu nehmen, sondern es geht darum, um die geistlichen Reichtümer praktisch im Glauben in Besitz zu nehmen, um sich daran auch erfreuen zu können in der Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Sohn. Und so müssen wir das verstehen, dieses Gelingen haben. Und auch wir werden so aufgerufen, eben zu kämpfen, indem wir stark und mutig sind. Vers 9. Nicht erschrecken und uns nicht fürchten. Ja, wovor sollten wir uns denn fürchten? Ja, wir haben gesehen, damals stand Israel einem großen Heer der kananitischen Stämme gegenüber. Die wollten nicht, dass Israel diesen von Gott geschenkten Reichtum in Besitz nehmen würde. Und wie ist das für die Gläubigen? Auch wir stehen einer Armee gegenüber, die möchte nicht, dass wir uns all dieser geistlichen Schätze in dem Herrn Jesus erfreuen. Und wir haben das schon gestern gelesen, aber ich wiederhole, weil es so wichtig ist fürs Verständnis des Buches Josua. Epheser 6, Vers 10, nochmals. Da heißt es, übrigens, Brüder, seid stark. Also ganz analog wie mit Josua. Sei stark. Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr zu bestehen vermögt, wieder die Listen oder die Methoden des Teufels. Denn unser Kampf ist nicht wieder Fleisch und Blut, sondern wieder die Fürstentümer, wieder die Gewalten, wieder die Weltbeherrscher dieser Finsternis, wieder die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Örtern. Der Teufel und seine mit ihm gefallenen Engel, die Dämonen, wissen, sie können einem Kind Gottes, das wiedergeboren ist, das Heil nicht mehr rauben. Aber was sie können, ist die Freude des Heils rauben. Das ist nicht das Gleiche. Es gibt Menschen, die sind errettet, aber die freuen sich nicht in der Errettung. Und wir sehen, dass Sünde das auch blockieren kann. Im Psalm 51 betet David nach seinem schrecklichen Fall, lass wiederkehren die Freude meines Heils. Er hatte nicht das Heil verloren, aber die Freude des Heils. Und das weiß der Satan, er kann das Heil nicht mehr rauben. Es ist so feststehend, wie das Römer 8 sagt. Ich schlage auf, damit das auch uns klar als geistlicher Reichtum die Heilssicherheit vor Augen steht. Römer 8, Vers 1. Also ist jetzt keine Verdammnis für die, welche in Christus Jesus sind. Das sind dann auch diese, die gekennzeichnet sind, dass sie eben durch den Heiligen Geist wandeln. Und dann Kapitel 8, Vers 37. Aber in diesem allem sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Gewalten, weder Höhe noch Tiefe noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermögen wird von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und darum ist der Teufel darauf aus, uns eben die Freude und auch den geistlichen Genuss an all den Reichtümern des Glaubens uns zu rauben, beziehungsweise uns gar nicht zu ermöglichen, daran heranzukommen. Und darum ist das Buch Josua eben so aktuell. Es zeigt uns, Gott hat alles geschenkt. Er hat uns auch die Voraussetzungen gegeben, um stark und mutig voranzugehen und das Land im geistlichen Sinn in Besitz zu nehmen. Aber es kommt auf uns drauf an. Wir werden dann hören von der Niederlage vor Ai. Das war nicht der Fehler des Herrn, dass er nicht eben hätte für Israel streiten wollen, aber das war das Verfehlen des Volkes Gottes selber. Und so ist es nie der Fehler des Herrn, wenn wir im Glauben nicht Fortschritte machen und eben zunehmen in dem Genuss dessen, was uns in dem Herrn Jesus geschenkt ist, sondern es ist unser Fehler. Josua 1 zeigt, es ist alles von Gott bereitgestellt, um erfolgreich voranzugehen. Ganz wichtig ist aber eben das Wort Gottes, das uns beschäftigt am Tag, auch zwischendurch. Eben, es ist einfach ein Bedürfnis des Gottesfürchtigen, über das Wort Gottes nachzudenken am Tag und dann nachts. Natürlich sollen wir schlafen nachts. Die Nacht ist ja von Gott eingerichtet, damit man eben schlafen kann. Aber wir wissen, dass es eben nicht immer geht. Und ab einem bestimmten Alter ist ohne Unterbruch durchschlafen nicht mehr das Normale. Ja? Das ist so, man muss zwischendurch auf die Toilette oder so. Und auch dann, wohin wandern dann unsere Gedanken? Und auch so in der Nacht können wir uns wieder an Gottes Zusagen, an Gottes Wort erinnern. Und so eben denkt der Gottesfürchtige über das Wort Gottes nach, darüber sinnt er Tag und Nacht. Und dann sagt aber in diesem Zusammenhang der Herr in Vers 7 am Schluss: Weiche nicht davon ab, zur Rechten noch zur Linken, auf dass es dir gelinge, überall, wohin du gehst. Das ist die Gefahr, dass wir von Gottes Wort abweichen, nach rechts oder nach links. Wir können dem Wort Gottes hinzufügen, sagen wir dem, abweichen nach rechts. Wir können dem Wort Gottes wegnehmen, abweichen nach links. Nach rechts, das wäre die Gefahr, das Problem der Pharisäer. Die haben dem Wort Gottes eigene Gedanken und Gebote hinzugefügt. Die Sadduzäer, das waren die Liberalen, die haben die Inspiration des Alten Testaments abgesprochen, bis auf die 5 Bücher Mose. Alles andere war nicht inspiriert. Und sie waren die Liberalen, die eben sich nicht genau an das Wort Gottes halten wollten. Das sind die beiden Gefahren. Und dann kommt dazu, der Weg selber ist schmal. Ja, der Herr Jesus spricht in der Bergpredigt über den breiten Weg, der ins Verderben führt, und den Weg, der zur Herrlichkeit geht. Das ist der schmale Weg. Und nun ist es so, der Herr Jesus selber, die Weisheit Gottes, sagt in Sprüche 8 Folgendes. Er ist das vollkommene Vorbild und er sagt in Sprüche 8, dass er mitten, Vers 20, mitten auf den Steigen des Rechts wandelt. Ich wandle auf dem Pfad der Gerechtigkeit. Mitten auf den Steigen des Rechts. Um die, die mich lieben, beständiges Gut erben zu lassen. Und um ihre Vorratskammern zu füllen. Der Jesus geht auf dem schmalen Weg als Vorbild voran, der Anfänger und Vollender des Glaubens. Aber wo? Nicht rechts auf dem Weg, auch nicht links, sondern mitten. Und das sehen wir in dem Leben des Herrn Jesus, in den Evangelien. Bei ihm ist alles ausgeglichen. Er hat nicht die Tendenz, so in eine falsche Richtung zu gehen. Nicht wahr? Wenn man rechts auf dem Weg ist, ist man immer noch auf dem richtigen Weg. Aber es ist so eine Tendenz, ja? Aber bei dem Herrn Jesus war alles vollkommen ausgeglichen, mitten auf dem Weg. Und da ist er unser Vorbild. Aber für uns ist die Gefahr, dass wir eben vielleicht eher rechts auf dem Weg gehen oder eher links auf dem Weg. Und dann das Nächste ist, man geht nach rechts weg vom Weg, nach links weg vom Weg. Und übrigens, dann ist es auch noch ganz wichtig, wenn man andere Gläubige beurteilt und sagt, ja, die sind total rechtslastig. Ja, ist ja klar, wenn man links abgewichen ist, dann ist sogar der, der links auf dem Weg ist, schon rechtslastig. Ja? Und auch das Gleiche kann man auf die andere Seite sich nochmals so vorstellen. Also es kommt immer bei der Beurteilung darauf an, wo man selber steht. Also man muss wirklich nachweisen können, dass man mitten auf dem Weg des Rechts geht, um zu sagen, der ist eher so rechts, der ist eher so links. Und dabei ist es ja ganz interessant, in der Apostelgeschichte wird das Christentum an mehreren Stellen genannt, der Weg. Es beginnt schon in Kapitel 9. Saulus verfolgt die, welche des Weges wären. Wer ist des Weges? Das ist eben der Weg des christlichen Glaubens. Und später sagt Saulus, Paulus geworden, sagt er, dieser Weg, den Sie eine Sekte nennen, ja, der Weg, das ist der Weg des christlichen Bekenntnisses. Es ist ein Weg, und da gibt es eben die Gefahr von rechts und links abweichen. Dazu noch eine Stelle aus Jesaja 30. Sehr eindrückliche Stelle. Vers 21. Und wenn ihr zur Rechten oder wenn ihr zur Linken abbieget, so werden deine Ohren ein Wort hinter dir herhören. Dies ist der Weg, wandelt darauf. Eine wunderbare Verheißung, wenn wir abweichen, so oder so, dass der Herr dann von hinten ruft und sagt, dies ist der Weg. Er korrigiert uns wieder auf den richtigen Weg. Aber merken wir, was da geschehen ist. Von Henoch lesen wir, 1. Mose 5, Henoch wandelte mit Gott. Das ist das Schönste, wenn wir dieses Lebenszeugnis haben. Er wandelte mit Gott. Und dann könnte nie geschehen, was da in Jesaja 30 steht. Denn wenn man mit dem Herrn wandelt, dann hört man nicht seine Stimme von hinten. Ich weiß, das bedeutet ja schon, dass man so vorausgegangen ist, so ganz ähnlich wie gewisse Ehemänner. Ja, die spaziert mit ihrem Hund und 5 Meter weiter hinten ist die Frau. Das geht absolut nicht. Also zuerst kommt die Frau und dann lange nichts und dann der Hund. Aber eben so spazieren. Gemeinschaft ist, wenn man eben miteinander geht, und so ist es auch unser Weg mit dem Herrn. Aber eben, es kann sein, wir gehen schneller voran und dann kommt diese Korrektur von hinten. Aber manchmal überlegt man sich, warum kann das bei uns nicht so sein wie bei diesen Kühen in 1. Samuel 6? Säugende Kühe, die sind weder rechts noch links vom Weg abgewichen. Und die haben einen Wagen gezogen mit der Bundeslade darauf. Kann man für sich nachlesen. Die Philister haben sich gesagt, wir schicken die Bundeslade wieder zurück an die Eigentümer. Wir tun sie auf einen Wagen. Die wussten ja nichts von der Tora, dass das verboten war. Und wir setzen davor säugende Kühe Und wenn die wirklich bereit sind, den Weg zu gehen bis ins israelische Kernland, dann muss es ja von Gott sein. Ja, und es ist geschehen. Es ist geschehen. Also, warum macht das der Herr nicht bei uns, dass wir einfach nicht abweichen von dem Weg, weder nach rechts noch nach links? Er kann ja solche Wunder tun. Säugende Kühe, die möchten sofort zurück zu ihren Kälbern. Ja, die würden sofort da den Weg ändern, aber die gingen. Der Herr hat das bewirkt. Warum macht es bei uns nicht? Ganz einfach, weil wir keine Kühe sind. Ja, weil wir Menschen sind und wir haben einen eigenen Willen bekommen, sind erschaffen worden als Persönlichkeiten im Bild Gottes. Und darum, wir müssen wollen. Wir müssen wollen. Es ist unsere Entscheidung, dem Herrn nachzufolgen, eben uns mit dem Wort Gottes zu beschäftigen, Tag und Nacht, nicht als ein Krampf, so wie die Leute von Qumran in ihrer Sektenregel, die haben sich natürlich nicht Sekte genannt, das sagen die Wissenschaftler, sagen Sektenregel, das ist die Gemeinschaftsregel, da steht drin, dass man einen Drittel der Nacht benutzen muss, um die Heilige Schrift zu lesen. Ja, aber das war also ein eigenes Gesetz. Psalm 1 spricht nicht über ein solches Gesetz, sondern einfach der Gottesfürchtige, der Mann, der gesegnet ist, sinnt über sein Wort nach Tag und Nacht. Und so ist uns Josua ein wunderbares Vorbild, um wirklich entschieden den Weg des Herrn gehen zu wollen. Und das führt uns ja überhaupt dazu, die Frage zu beantworten, warum wurde Josua auserwählt, das Volk ins Land hineinzuführen? Weil Josua und Kaleb die einzigen waren von der Generation, die ausgezogen war aus Ägypten, die dem Herrn wirklich die Treue gehalten haben. Und gerade in dieser schwierigen Sache mit Kadesh Barnea, 4. Mose 13, 14, all diese großen Fürsten von 10 Stämmen, die haben gesagt, das ist unmöglich, das schaffen wir nie, dieses Land werden wir nicht erobern. Und nur Kaleb und Josua, das waren auch Fürsten, die haben gesagt, das Land ist gut. Das Land ist sehr gut. Und der Herr kann es möglich machen, dass wir in dieses Land hineinkommen. Und so hat Gott gewählt, dass nur diese beiden Männer, Josua und Kaleb, dass die ins Land hineingehen dürfen. Und man muss sich vorstellen, es gab keine Leute, die älter waren als 60, außer Kaleb und Josua, die ins Land gingen. 60 ist ja nicht so speziell, ja? Aber es gab keine Älteren, die waren alle darunter. Aber diese zwei, die hatten das Zeugnis von Gott bekommen, dass sie völlig dem Herrn nachgefolgt sind. Und darum hat Gott gewählt Josua. Dieser Mann soll das Volk hineinführen. Und es hätte auch Kaleb sein können. Aber Gott hat gesagt, Josua. Aber wir werden sehen, Kaleb spielt noch eine wichtige Rolle im Buch Josua. Aber dazu kommen wir erst noch. Ich lese jetzt weiter in Josua 1, ab Vers 10. Und Josua gebot den Vorstehern des Volkes und sprach, geht mitten durch das Lager und gebietet dem Volk und sprecht, bereitet euch Zehrung, denn in noch 3 Tagen werdet ihr über diesen Jordan ziehen, um hinzukommen, das Land in Besitz zu nehmen, welches der Herr, euer Gott, euch gibt, es zu besitzen. Und zu den Rubenitern und zu den Gaditern und zu dem halben Stamm Manasse sprach Josua und sagte, gedenket des Wortes, das Mose, der Knecht des Herrn, euch geboten hat, indem er sprach, der Herr, euer Gott, schafft euch Ruhe und gibt euch dieses Land. Eure Frauen, eure Kinder und euer Vieh sollen in dem Land bleiben, das Mose euch diesseits des Jordans gegeben hat. Ihr aber, alle streitbaren Männer, sollt gerüstet vor euren Brüdern hinüberziehen und ihnen helfen, bis der Herr, euren Brüdern Ruhe schafft, wie euch, und auch sie das Land besetzen, welches der Herr, euer Gott, ihnen gibt, dann sollt ihr in das Land eures Besitztums zurückkehren und es besetzen, welches Mose, der Knecht des Herrn, euch gegeben hat, diesseits des Jordans gegen Sonnenaufgang. Jetzt haben wir dieses spezielle Thema, die 2,5 Stämme. Ich habe das schon angedeutet. In 4. Mose sehen wir, als Israel eben Gebiete auf der Ostseite des Jordans erobert hatte, die Gebiete von König Og von Bashan und von König Sihon, da haben die 2,5 Stämme gesagt, sie hatten viel Rindvieh, wir möchten lieber da bleiben. Wir möchten nicht über den Jordan in das verheißene Land gehen. Das Land ist gut hier für unser Vieh. Und sie haben Mose gebeten, das kann man also im 4. Buch Mose nachlesen, wir möchten lieber hier bleiben. Und das ist eigentlich eine traurige Sache in der geistlichen Anwendung. Gott hat Israel alles geschenkt jenseits des Jordans. Und jetzt ging es darum, diese Schätze in Besitz zu nehmen. Übertragung: Gott hat uns in dem Herrn Jesus Segnungen geschenkt, nicht irdische Segnungen. Ich habe gesagt, wenn wir die haben, dann ist das einfach noch ein Zusatz, aber ohne Garantie. Aber was Gott uns geschenkt hat, sind geistliche Segnungen, und die werden genannt in Epheser 1, Vers 3, geistliche Segnungen in den himmlischen Örtern. Das klingt so schwierig, ja? Was sind die himmlischen Örtern? Das Wort Örter steht gar nicht im Griechischen. Das hat man im Deutschen einfach ergänzen müssen, damit man ein bisschen besser rauskommt. Heißt einfach in den himmlischen. Könnte auch sagen, in den himmlischen Regionen. Also unser geistlicher Segen in dem Herrn Jesus ist himmlische Natur. Weil wir ein himmlisches Volk sind und eine himmlische Zukunft haben. Wir leben zwar hier auf Erden, aber unser Bürgertum ist in den Himmeln. Und alles in Verbindung mit der Erlösung ist gekennzeichnet durch die Herrlichkeit des Himmels. Und diese himmlischen Segnungen, die sollen uns wichtig sein und nicht das Irdische hier. Aber jetzt sehen wir die 2,5 Stämme, die sagten, uns genügt das. Wir brauchen das gar nicht. Und es gibt Gläubige, die sagen, das brauche ich gar nicht, noch mehr. Und wieso machen die so Bibelstudium und so? Ist doch gar nicht nötig. Ich bete am Morgen, ich bete, dass der Herr mir hilft und dass er mir beisteht. Und am Abend danke ich, dass er mir beigestanden ist. Aber wieso machen die so viel? Und dann machen die noch so ganze Bibelwoche mit 25 Stunden Josua. Was soll das? Das braucht man doch gar nicht. Das sind die 2,5 Stämme. Das brauchen wir gar nicht. Uns reicht das. Und uns genügt das. Und die wollten auf dieser Seite bleiben. Und wir sehen, dass Gott schließlich ihnen das erlaubt hat. Sie dürfen das. Aber die streitbaren Männer, die sollten den anderen, den 9,5 Stämmen, helfen bei der Eroberung des Landes. Und dann können sie wieder zurückgehen. Und interessant, also die Männer aus den 2,5 Stämmen, die mussten ja nach der Anweisung von Josua hier ins Land hinübergehen, und erst später durften sie wieder zurück. Aber es wird klar gesagt, die Frauen, Vers 14, eure Frauen, eure Kinder, euer Vieh sollen in dem Land bleiben, das Mose euch diesseits des Jordans gegeben hat. Frauen und Kinder, die blieben drüben. Das ist schon traurig, wenn Männer schon wissen, dass es mehr gibt im Glauben, aber die Frauen kriegen nichts davon mit und den Kindern wird auch nichts weitergegeben. Das ist die Sache, die uns hier geistlich vorgestellt wird. Und es ist ein Problem. Es ist ein Spiegel. Vers 16. Und sie antworteten Josua und sprachen, alles, was du uns geboten hast, wollen wir tun. Und wohin irgend du uns senden wirst, wollen wir gehen. Nach allem, wie wir Mose gehorcht haben, also wollen wir dir gehorchen. Nur möge der Herr, dein Gott, mit dir sein, wie er mit Mose gewesen ist. Jeder Mann, der deinem Befehl widerspenstig ist und nicht auf deine Worte hört, in allem, was du uns gebietest, soll getötet werden. Nur sei stark und mutig. Also, hier versprechen sie, dass sie Josua wirklich anerkennen als den, den Gott als Nachfolger von Mose eingesetzt hat. Das ist positiv. Also, wir sehen, diese 2,5 Stämme, die stellen wirkliche Gläubige dar, die sagen, Jesus ist unser Herr. Wir wollen ihm gehorchen. Schön. Und trotzdem, sie waren zufrieden mit weniger, als was der Herr für sie bestimmt hatte. Ja, diese Fußsohle soll uns nochmal daran erinnern. Es ist unsere Aufgabe, alles in Besitz zu nehmen und unseren Fuß darauf zu tun. Und ich möchte noch darauf hinweisen, in Vers 15 heißt es, bis der Herr euren Brüdern Ruhe schafft, wie euch, und auch sie das Land besitzen. Das ist es. Erst dann, wenn wir das im Glauben, was uns der Herr Jesus geschenkt hat durch sein Werk am Kreuz, erfasst haben, dann besitzen wir es. Und das ist verbunden mit Ruhe. Und das ist eine wunderbare Erfahrung, dass uns eben das innerlich auch im Herrn völlig zur Ruhe bringt, wenn man diese geistlichen Reichtümer in Besitz nimmt. Sondern auch innerlich eine Ruhe erlebt im Herrn. Ja, jetzt machen wir Pause und gehen dann weiter mit Josua 2.